Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 327.
Die Zeit, es ist 12.05 Uhr.
HR2, Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Christine Pilz. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Christine Pilz, Sie sind Ziegenzüchterin. Kühe gibt es auch auf Ihrem Hof in Oberellenbach, 50 Kilometer südlich von Kassel. Aber eigentlich sind Sie Diplom-Ingenieurin für Bionik, waren Bürgerin der ehemaligen DDR und sind des Landes verwiesen worden, sozusagen. Über all das reden wir in der kommenden Stunde. 100 Ziegen, 120 Ziegenlämmer, 50 Kühe, Hofkäserei, 12 Leute. Wie geht das?
Wenn die Tiere draußen sind auf der Weide, dann fahre ich mit einem kleinen Schlepper raus ins Feld, auf die Wiese. Und dann melke ich etwa eine Stunde lang 100 Ziegen. Mit der Maschine natürlich. Das ist der Frühmorgen. Also der Melkstand ist eigentlich ein Podest. Oder sage ich mal zwei Podeste. Und in der Mitte, etwas niedriger, da stehe ich. Sodass die Ziegen, genau die Euter, in der Höhe von meinen Händen sind. Das heißt also, die Ziegen müssen etwa, sage ich mal, so etwa 1,20 Meter in die Höhe springen. Das machen sie über so ein kleines Treppchen, auch sehr gerne, und stellen sich dann alle in eine Reihe. Das machen sie auch sehr gerne. Ziegen sind sehr gelehrig und das können die ganz schnell, und mit Freuden machen die das immer.
Sie sind die Betriebsleiterin, ne?
Wir sind eine Betriebsgemeinschaft. Ich gehöre mit zu den Betriebsleitern. Wir sind zurzeit zu dritt. Ich bin seit 16 Jahren dort und vor 25 Jahren ist der Hof entstanden. Da war das einfach nur der Drang von zwei Leuten, selbstversorgerisch zu leben.
Sie haben ja auch auf einem anderen Hof angefangen, nämlich bei Rothenburg an der Fulda als eben solch Selbstversorger-Ehepaar, damals mit Ihrem Mann. Und das hatte ja durchaus auch politische Gründe.
Ja, das ist eigentlich aus dieser Zeit entstanden, in den, sage ich mal, Ende 70er, 80er Jahre, als wir angefangen haben, in der DDR zu reagieren auf diese Aufrüstung auf beiden Seiten, Ost und West. Es entstand in der DDR damals diese Friedensbewegung. Das war im Prinzip daraus, dass man gesagt hat, wenn es dann eben diese Aufrüstung nicht mehr gibt, was dann? Und da kam einfach raus, dass man gesagt hat, ja, wir nehmen anderen viel zu viel weg, besonders denen aus der dritten Welt. Wir müssen das selbst schaffen, wir müssen einfach von unserem Konsum zurückgehen. Und aus dieser Zeit entstand eigentlich diese Selbstversorgerbewegung, dass man gesagt hat, wir versuchen mit dem auszukommen, was einfach da ist. Man hat das angezogen, was man hatte, und das hat man so lange angezogen, bis es nicht mehr ging. Und so war es dann auch vom Essen her, dass man gesagt hat, so, und jetzt versuchen wir das einfach mal, das uns selbst herzustellen. Wenn ich so an die Zeit zurückdenke, wir hatten ja auch zwei Kinder, das war jetzt, diese Zeit war einfach die härteste Zeit. Sehr viel Sauerkraut haben wir natürlich eingemacht, das hielt sich ja sehr lange. Ja, aber wir haben eben auch Brot gebacken. Selber Brot gebacken vom eigenen Getreide. Das haben wir selbst gemahlen, mit der Hand gemahlen und selbst gebacken. Also da hatten wir genug. Und dann kam eben noch dazu, dass es so langsam angefangen hat, dass es draußen grün wurde. Und das war, kann man so viel nutzen und so viel ernten. Und wir haben aus den Knospen von Löwenzahn so ein Gemüse gemacht, nur aus diesen Knospen. Ja, man wird dann erfinderisch. Und man muss auch dazu sagen, wir hatten Hühner und die Hühner fingen dann auch an und haben auch mal ein Ei gelegt. Das haben wir dann durch vier geteilt.
Wie nett von den Hühnern.
Legen die keine Eier, das ist so. Aber es gab dann diese Zeit, das nahm immer mehr zu und irgendwann hatten wir so viel, dass wir es gar nicht mehr losgekriegt, also gar nicht mehr essen konnten. Ja, sieben
Moment,
Hühner.
Moment,
da
hatten
viele Eier.
Im Winter legen die Hühner keine Eier?
Nein, im Winter legen Hühner keine Eier.
Aha.
Das ist einfach so, das ist überall so und das ist auch bei den Bio-Eiern heutzutage so, dass die Hühner nur im Frühjahr die Eier legen und dann zum Sommer hin nimmt das zu. Das ist wie bei den anderen Vögeln auch. Die machen sich ein Nest und legen ihre Eier rein und der Mensch hat eben gezüchtet, dass die das ganze Jahr, also eine längere Zeit die Eier legen, aber im Winter eigentlich nicht. Und das wird so gemacht, dass man den Hühnern im Winter den Sommer vorgaukelt. Das ist überall so, im konventionellen Bereich, im Bio-Bereich, das ist ganz klar. Und den Hühnern, die brauchen auch mal eine Pause. Das heißt, mitten im Sommer ist dann eben mal ein Volk dran. Da muss man denen den Winter vorgaukeln. Da werden die Fenster zugehängt, da wird es richtig grau und dunkel da drin gemacht und richtig ungemütlich, damit die ganz traurig werden, ihre Mauser, ihre sogenannte Mauser kriegen, damit sie im Herbst oder dann für Weihnachten für uns wieder legen. Aber das haben wir ja nicht gemacht, deshalb haben unsere Hühner natürlich keine Eier gelegt und die Ziegen, die wir hatten, die hatten natürlich im Winter auch keine Milch. Das ist natürlich auch so. 68 habe ich angefangen zu studieren. Wissen Sie, was war für eine aufregende Zeit das war? Das war sowas von aufregend. Dann habe ich das erste Mal Jeans angezogen.
Sie stammen aus Merseburg und sind 1949 geboren. Das sei an dieser Stelle mal verraten. Wie war Ihre Kindheit?
Ja, ich bin in Merseburg zwischen den beiden Chemiebetrieben VEB Leunawerke Walter Ulbricht um VEB Chemische Werke Buna aufgewachsen. Auf der einen Seite 30.000 Chemiearbeiter, auf der anderen Seite 20.000 Chemiearbeiter. Es war sehr schlechte Luft, sehr schlechtes Klima, sehr schlechte Stimmung. Es war eine Arbeitergegend und es war alles schmutzig. Es war sehr ruhig in unserer Familie und meine Eltern haben sich immer sehr gut verstanden. Mein Vater war Dreher von Beruf, viele, viele Jahre, 45 Jahre, an der gleichen Stelle Dreher. Und das habe ich einfach so gelernt, von ihm da am gleichen Ort zu sein und meine Mutter sehr lange zu Hause gewesen, um mich zu versorgen. Das heißt, das Essen stand immer pünktlich auf dem Tisch. Und mein Vater war Vorsitzender der Kleingartenanlage Gut Grün. Das heißt, wir sind also jeden Nachmittag in den Garten gegangen und haben das bisschen Stückchen Land, was da eben für jeden gab, bewirtschaftet zwar, aber nicht nur als Hobby, sondern wir haben diese Sachen ja auch gebraucht. Das heißt, ich habe immer schon gelernt, wir leben eigentlich viel besser als die anderen. Wir hatten immer nicht mit den schönsten Garten von allen, mit vielen Blumen, aber eben auch mit den schönsten Birnen und den schönsten Himbeeren und den ersten Radieschen und so weiter. Das war immer eine sehr schöne Zeit. Ich musste ganz wenig machen im Garten. Ich konnte ganz viel in der Hängematte liegen und träumen. Das war sehr schön für mich. Ich bin dann dort auch zur Schule gegangen, in die sogenannte erweiterte Oberschule, habe dort Abitur gemacht und gleichzeitig eine Lehre, das gab es damals für besondere Schüler und da bin ich dann immer mit dem Fahrrad nach Leuna in dieses große Chemiewerk gefahren und habe dort Maschinenbauzeichner gelernt. Und mein Vater war ganz unpolitisch, aber unpolitisch in der Weise, dass er nicht gegen etwas war, sondern hat einfach nicht mitgemacht. Der ist einfach nicht, ist natürlich nicht in die Partei gegangen. Und der ist nicht zu den Demonstrationen gegangen, der ist einfach nicht gegangen. Der ist in seinen Garten gegangen und hat dort gearbeitet. Und ich habe einfach immer gesehen, das war auch in Anführungsstrichen politische Arbeit, aber in einer anderen Richtung. Der war einfach ein sehr angesehener Gartenfreund und der hat sich um die Vögel dort gekümmert und hat eigentlich versucht, da in diesem bisschen, was man da noch hatte an Ökologie, da einfach sein Werk zu tun. Ach, Sie waren an der Technischen Hochschule in Ilmenau.
In Ilmenau.
In Ilmenau ist eine sehr neue Hochschule gebaut worden mit sehr neuen Gebäuden und dort bin ich dann hingekommen. Ich wollte natürlich gerne woanders hin. Ich wäre lieber nach Berlin gegangen, das muss ich zugeben, aber das wurde vom Staat bestimmt. Da hatte man nicht so viel Auswahl.
Ilmenau klingt sehr idyllisch, sehr zurückgezogen, überhaupt nicht nach Berlin. Und war das denn da aufregend oder haben die jungen Leute in der DDR in Ilmenau, wo Sie waren, diese Zeit womöglich ganz anders erlebt als ihre Altersgenossen in San Francisco, Paris, London oder eben West-Berlin, Köln und Hamburg?
Ja, manchmal wundere ich mich eigentlich. Wir haben also in Thüringen, in diesem kleinen Städtchen gelebt und trotzdem ist dieses Gefühl der 68er selbst dahin geschwappt. Es war einfach was anderes, in der Zeit Student zu sein. Natürlich haben wir das nicht so gemacht wie diesen Begriff wie im Westen. Aber man hat die neue Musik sich besorgt.
Wo denn? Wie denn?
Ja, es gab immer irgendwo Möglichkeiten. Natürlich haben wir die ersten Wohngemeinschaften da aufgemacht und meine Mitbewohnerin, die konnte sehr gut Klavier spielen. Wir haben den ersten Club eröffnet. Und da wurde dann mal ganz anders getanzt. Man muss sich ja vorstellen, vorher war das ja nie, überhaupt nicht üblich. Da hat man gewartet, bis man aufgefordert wurde. Und meistens kam der Falsche, der einen aufgefordert hat. Man hätte lieber einen anderen gehabt. Ist doch klar. Und da ist man einfach ganz anders damit umgegangen.
Sie haben dann gearbeitet als Diplom-Ingenieurin für Bionik. Können Sie erklären, was das ist?
Es war eine Fachrichtung, die auch sehr interessant ist. Das
Ganz
heißt,
kurz.
Man nimmt die Natur als Vorbild und baut die technisch nach.
Können Sie das in einem Beispiel?
Ja, das beste Beispiel ist der Herzschrittmacher. Das gibt es natürlich auch in der Architektur, dass man das Bauwerke wie ein Strohhalm nachbaut und die sind so stabil dann oder viele andere Sachen. Und bei uns ging es natürlich in erster Linie um medizinische Geräte. Und auch die erste Computertechnik, das gehörte natürlich auch mit dazu.
Sie sind dann ziemlich schnell schwanger geworden. Betreuungsplätze auch für Kinder unter 3 und so, das gab es ja in der Deutschen Demokratischen Republik zuhauf.
Dass man Kinder so unterbringen konnte, das war gut. Dass man hatte die Möglichkeit. Was nicht so gut war, war, dass man es eigentlich verlangt hat und vorausgesetzt hat, dass man das gemacht hat. Und das wollte ich nicht. Aber ich konnte dann auch nicht mehr in meinem Beruf arbeiten. Wer also nicht die volle Zeit, das waren damals 9,5 Stunden, die man am Tag gearbeitet hat in der DDR, wer die eben nicht für den Arbeiter- und Bauernstaat eingebracht hat, so wurde das genannt, der durfte natürlich auch nicht in dem Beruf arbeiten, für den der Staat natürlich auch einen Haufen Geld ausgegeben hatte. Ja, ich war ja noch Maschinenbauzeichnerin und ich habe mich dann eben beworben und habe 4 Stunden gearbeitet.
Haben Sie sich denn damals politisch engagiert?
Ja, das war damals diese Zeit, als wir ins Berufsleben gegangen sind. Dann haben wir ja, sage ich mal, den harten Alltag erlebt. Und es ist uns nicht schlecht gegangen in der DDR. Wir haben genug zu essen gehabt. Wir haben genug Geld gehabt. Es war wenig, aber genug. Unsere Wohnung hat eben nur 12,65 Mark gekostet im Monat. Es war natürlich eine winzige Wohnung, ist heutzutage lächerlich, aber trotzdem. Das Brot war billig, aber das war es eben nicht. Es war eben was anderes, was einem, wo man gemerkt hat, dass man das so kann das einfach nicht gehen. Und das war einfach, dass man sich nach außen hin so getan hat, als wenn es das Beste wäre, was es überhaupt gibt, dieses sozialistische oder kommunistische System. Das hat wirtschaftlich überhaupt nicht mehr gestimmt. Man wurde belogen von hinten bis vorne. Man hat uns im Prinzip eigentlich nur kontrolliert. Man hat immer gesagt, den Westen überholen, ohne einzuholen. Und es gab so um die 80er Jahre noch nicht mal genug Milch, keine Butter, Fleisch und sowieso nicht ein Handtuch hat man auch nicht gekriegt. Und da hat man einfach gemerkt, also was lügt ihr uns hier eigentlich was vor? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Sie hatten dann, wie viele andere Kritiker auch, Kontakt zur evangelischen Kirche. Sie lebten in Berlin. Da waren ja auch noch andere Menschen, die auch mit ihrem Land haderten. Mit wem haben Sie es denn dort zu tun gehabt?
Ja, sehr bekannt waren also die Pfarrersleute Misselwitz, die auch bis in die heutige Zeit hinein weiter immer noch dort gearbeitet haben, vielen Menschen geholfen haben. Dann gehörte zu meinem engeren Bekanntenkreis die Vera Wollenberger, die ja jetzt Längsfeld heißt, die ja auch ausgewiesen wurde und dann für die CDU kandidiert hat und im Bundestag eine Zeit lang war. Zuerst war sie bei den Grünen und dann war sie ja Mitglied im Bundestag.
Vera Wollenberger war die Frau, die von ihrem Mann bespitzelt wurde.
Ja, ganz genau. Das ist die auch ein Buch geschrieben hat darüber. Ich habe es sehr spät erfahren, also mit dem Bespitzeln. Ich muss sagen, ich habe mich am Ende nicht so sehr gewundert. Ich bin da sehr tolerant geworden. Ich habe inzwischen erfahren, wer mich so bespitzelt hat von Leuten, wo ich das nie im Leben gedacht hätte, die auch sehr eng mit uns verbunden waren und wo ich also auch weiß, wenn man so dort gelebt hat, wie schnell man da hineingeraten ist und wie schnell man zu einem Spitzel wurde, ohne dass man es werden wollte. Allerdings der Knut Wollenberger war ein ganz überzeugter Kommunist und hat das eigentlich
für seinen Idealismus getan.
Und das verzeihen Sie ihm deswegen?
Ich verzeihe ihm das voll und ganz, ja. Also in dem Moment ist das eine ganz, ganz schlimme Sache. Aber wenn man das jetzt im Nachhinein, dieses System kennt und weiß, wie das gelaufen ist, weiß man auch, wie man aufgegeben hat, wie schwer es da war, wirklich was entgegenzusetzen und was Sinnvolles entgegenzusetzen. Da gab es also mehrere Wege, indem man eben sagt, ich finde das alles nicht gut, aber dann auch wirklich eine Alternative dazu. Und das war nicht so einfach. Und manche haben die Alternative gesehen, man müsste noch einen strengeren Kommunismus haben.
Und Vera Lengsfeld, hat sie ihm das verziehen?
Ja, ich habe jetzt einen Artikel von ihr gelesen in der Evangelischen Zeitung. Da hat sie das also ganz klar, sie jetzt verziehen, jetzt nach so vielen Jahren. Also das war für mich eine sehr interessante Sache. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. So eng waren wir auch nicht befreundet. Also da hat sie das also ganz klar nochmal gesagt, so wie ich das auch allen verziehen habe, die bei mir und bei uns in unserer Familie gespitzelt haben.
Ich weiß nicht, ob ich das verzeihen könnte.
Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich meinen Weg gefunden habe. Wenn ich den Weg nicht gefunden hätte, meinen eigenen Weg, dann wäre es bestimmt schwieriger gewesen. Was die auch zerstört haben an Familien. Aber da muss ich sagen, ich kann da wirklich von Glück reden. Das so war es bei uns zum Glück nicht.
Sie gehörten zu einer Friedensgruppe in Pankow, in Berlin-Pankow. Was wollten Sie in dieser Friedensgruppe erreichen?
Eigentlich wollten die erstmal nichts erreichen. Die haben einfach einen Platz gesucht, wo man sich treffen konnte und wo man über das sich austauschen konnte, was einen bewegt. Man muss sich ja eben vorstellen, man durfte sich privat zwar treffen, aber man wurde dann, wenn das ein bestimmter Kreis von Menschen war, wurde man gleich bespitzelt. Das haben die dann irgendwie immer geschafft, das auseinanderzusprengen. Da sind dann Leute irgendwo verschwunden oder woanders angesiedelt worden oder ist immer irgendwie unterwandert worden. Man wusste das auch nicht, wo sollte man das machen, und gleichgesinnte Leute und die Kirche spielte ja überhaupt keine Rolle mehr. Die Räume waren da und man machte einfach die Tür auf und hat gesagt, dann kommt doch hierher, hier kann man das besprechen. Ja, und dann trafen sich immer mehr Leute, und von diesen Leuten, die gleiche Ideen hatten, gesagt haben, ja, was sollten das werden? So viele Atomraketen auf der einen Seite, Atomraketen auf der anderen Seite. Leute, da müssen wir doch was machen. Und dann war die Kirche in der Weise sehr hilfreich, die gesagt hat, jetzt werft bloß keine faulen Tomaten, in Anführungsstriche jetzt, sondern wir müssen üben, zwar ungehorsam zu sein, aber zivil ungehorsam zu sein. Und wir haben das sehr gut geübt, wirklich was dagegen zu setzen, aber friedlich dagegen zu setzen. Also wenn man für den Frieden ist, dann kann ich eben auch keine Bombe werfen.
Sie sind auch, haben Sie mir in einem Vorgespräch gesagt, zu dieser Zeit mit Ihrer Familie sehr viel Fahrrad gefahren. Warum?
Man ist auch in der DDR sehr viel Fahrrad gefahren, Autos gab es ja nicht so viel, dadurch konnte man ja so gut auf den Straßen fahren, und wir haben unseren Urlaub so genutzt, dass wir eben in der ehemaligen DDR uns was ausgesucht haben, und da sind wir dann hingefahren. Also wir haben 3 ganz lange Touren gemacht und sind eben von Stück zu Stück mit dem Fahrrad gefahren, haben das Zelt aufgebaut oder haben eben auch bei der Kirche gefragt. Die hatten, die Räumlichkeiten waren ja eben offen. Die waren da, die Gemeinderäume, es wurde ja nicht mehr benutzt. Haben gesagt, können wir da unseren Schlafsack hinlegen? Und irgendwie so viel zu tun hatten die Leute ja dort auch nicht. Und dann fanden wir immer einen Ort, wo wir eben mal uns einfach mal einen Tag bleiben konnten. Oder sonst haben wir uns eben einfach im Wald gelegt oder sind mal in eine Jugendherberge gegangen.
Aber Sie haben auch Umweltschäden dabei beobachtet.
Ja, das war immer mit einem Sinn, das Ganze. Also wir haben eine Tour nach Bautzen gemacht mit Absicht. Das war so eine innere Protesttour. Bautzen war ja das schlimme Gefängnis für politische Häftlinge und auch für Menschen, die den Wehrdienst verweigert haben. Also das war also mit der Grund, das durfte man ja nicht. Dann ist man da wirklich dafür ins Gefängnis gekommen. Und dann haben wir das einfach für uns gemacht, ohne drauf zu schreiben, also deshalb machen wir das. Aber es wurde dann gleich irgendwo durchschaut. Und eine Tour haben wir ja dann auch Richtung, sage ich mal, in Harz gemacht, Richtung Grenze, sage ich mal. Und ja, und auf dieser Tour sind wir eben an der Elbe vorbeigekommen, bei Dessau. Das kann man sich nicht vorstellen, was da eigentlich ökologisch gesehen passiert ist. Das ist ganz, ganz schlimm gewesen, die ganze Gegend dort. Ich glaube, es gehörte mit zu den Gegenden auf der Welt, wo es mit am schlimmsten war. Das riesige Gebiete sind da zerstört worden. von der Industrie zerstört worden, da hat sich keiner einen Kopf gemacht. Also das haben wir fotografiert, dokumentiert, um einfach im friedlichen Sinne wirklich darauf aufmerksam zu machen, so kann man das eigentlich nicht machen. Und wir haben das dann auch nach außen programmiert, also wir haben das einfach dann an unser Fahrrad dran geschrieben. Und naja, und das war natürlich nicht erwünscht, aber wir haben nicht geschimpft oder sowas, sondern wir haben das einfach darauf aufmerksam gemacht. Also so kann man es eigentlich nicht machen.
Sie waren dann sozusagen in den Blickpunkt gerückt und dann kam der 29.09.1983, ein ganz wichtiges Datum in Ihrem Leben.
Die Große, die war gerade in die Schule gekommen und die war unterwegs. Wir haben ja am Rande von Berlin gewohnt, in einer recht hübschen Gegend auch. Und dort war die zu Besuch bei einem kleinen Spielkameraden. Naja, und dann klopfte es eben an der Tür und dann kam ein Polizist und sagte, ja, hier bringt ein Einschreibenbrief und der soll sofort geöffnet werden. Der wusste nicht, worum es geht. Also er selbst wusste nicht, worum es geht. Ja, und dann haben wir den aufgemacht und da stand eben drin, sie haben das Land der DDR bis Mitternacht zu verlassen. Und dann kein Auto, kein Telefon, wie das eben so war in der DDR. Das Kind unterwegs, keiner wusste was. Und dann, ja, was nun? Wir haben dann schnell ein paar Freunden Bescheid gesagt. Mein Mann ist los und hat die Tochter geholt. Und dann haben wir allen den Kindern haben wir gesagt, wir fahren in Urlaub. Wir haben uns das überlegt und wir packen jetzt die Rucksäcke. Und dann haben wir eben zwei Rucksäcke gepackt. Ich habe in meinen Rucksack Kindersachen eingepackt. Ich dachte, man wenigstens noch ein paar Windeln im Fall. Die Jüngere, die macht in die Hosen. Da habe ich noch ein paar Windeln eingepackt und die Winterschuhe und die Puppe obendrauf. Und naja, und der Rucksack war schnell, ganz schnell voll. Und mein Mann hat alles das reingepackt. Alle Dokumente, Fotos und ja, was man so denkt, ach, das muss ich doch unbedingt mitnehmen. Das war's.
Und dann
sind wir los nach Berlin. Und dann sind wir eben dort zum Tränenpalast, wie man dann sagt, Friedrichstraße, Berlin-Friedrichstraße. Und dort hat man dann uns über die Grenze gebracht. Erstmal ewig warten lassen. Und dann hat man uns eben rausgeführt. Und dann waren wir plötzlich durch so einen Gang und eine Eisentür. Und dann waren wir auf so einem Abstellgleis da in Friedrichstraße. Und irgendwie haben wir dann mitgekriegt, ja, ist das denn hier schon der Westen? Wir wussten sehr wenig vom Westen, wir hatten keine Verwandten im Westen, wir haben auch keinen Fernseher gehabt, wir haben eigentlich uns nicht so sehr um diesen ganzen Konsum und um alles gekümmert. Und ja, Bahnhof Zoo, das war schon schlimm, ja, diese ganzen Süchtigen, die haben mich angebettelt und ziemlich aggressiv angebettelt und ich hatte nichts mehr als einen DDR-Pfennig, den habe ich so in eine Tasche verschwinden lassen. Wir durften natürlich kein Geld mitnehmen. Und das war alles. Ich hatte nichts dafür, um denen auch irgendwas zu geben. Und mein Mann war beim Rotkreuz.
Sie kamen dann als erste Station zu einer Frau. Dann war das nächste, das Notaufnahmelager in Gießen. So kamen Sie nach Hessen. Fühlten Sie sich damals ungerecht behandelt?
Wir waren froh. Wir waren wirklich sehr froh und sehr dankbar.
Sie haben Ihren Weg gefunden, Sie haben das wunderbar gemacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses offene Gespräch.
Wir wiederholen dieses Gespräch heute Abend um 23.05 Uhr. Sie können auch einen Mitschnitt der Sendung bestellen, telefonisch unter 069 15 55 100. Und als Podcast finden Sie die Sendung unter hr2.de.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen.
»2006 war das Mozart-Jahr, 2009 ist Joseph Haydn dran. 2008 erinnert die Musikwelt vor allem an einen Dirigenten. Herbert von Karajan wurde am 5. April 1908, also morgen vor 100 Jahren, geboren. Nicht nur in Berlin und Salzburg wird seiner mit Konzerten und anderen Veranstaltungen gedacht. Seit Mitte der 50er Jahre bis kurz vor seinem Tod im Wendejahr 1989 leitete Karajan das Berliner Philharmonische Orchester, eine Ära. Die Philharmonie, von Hans Scharoun gebaut, hieß im Berliner Volksmund nur Circus Karajani. Wir haben vor dieser Sendung mit Helmut Stern gesprochen, der rund 30 Jahre lang als erster Geiger mit Herbert von Karajan gespielt hat, genau gesagt als Vorspieler des Berliner Philharmonischen Orchesters. Das ist der Geiger, der hinter dem Konzertmeister sitzt, nur wenige Schritte entfernt vom Pult des Chefdirigenten. Auf diesen Platz gelangte Helmut Stern nach einer Odyssee. Die Flucht vor den Nazis führte ihn unter anderem in die Mandschurei, nach Israel, in die USA und dann erst wieder in seine Geburtsstadt Berlin. Das heißt, wir könnten mit Helmut Stern eigentlich auch ein spannendes Gespräch über Helmut Stern führen. Das tun wir aber heute nicht. Wir sprechen über Herbert von Karajan. Orchestermusiker spüren ziemlich schnell, was ein Dirigent kann und was nicht. Ich habe Helmut Stern nach seinem ersten Eindruck von Karajan gefragt.
Mein erster Eindruck war natürlich etwas gemischt. Erstens, ich war beglückt, in meiner Heimatstadt wieder zu sein. Ich war beglückt, in diesem Orchester sein zu dürfen. Und dann war ich auch von Herrn von Karajan beglückt, denn in den Proben war er also großartig. Er hat niemals unnötig probiert. Er war immer sehr, jovial. Es war schön, mit ihm zu arbeiten.
Und lagen seine Stärken eher in der Interpretation, also im Lesen und Deuten von Musik oder in der Verwirklichung einer Klangvorstellung?
Also, der Klang war alles. Wir würden ja heute Sound sagen, nicht? Das neue deutsche Wort. Und
im Deutschlandfunk sagen wir noch Klang.
Ah, sagen Sie immer noch Klang?
Ja.
Ach Gott, sind Sie zurück. Naja, wie dem auch sei, der Klang war in der Tat alles für ihn. Manchmal haben wir gesagt, naja, jetzt ist wieder die Vanillensoße über alles. Aber man muss unterscheiden zwischen dem, was er gemacht hat. Und manches Mal war es wirklich wunderschön, besonders bei französischer Musik, natürlich Wagner und Strauss, überhaupt die Romantiker, Tschaikowski und so weiter, da kommt es ja auch wirklich sehr auf den Klang an.
Sie sprachen von der Vanillesoße. Was schmeckte da nach Vanille?
Naja, ich sagte, dass er manchmal beispielsweise bei Mahler, und das haben wir ja mal gesagt, ich habe ihn mal gefragt, an Anfang der 60er Jahre, warum machen Sie gar keinen Mahler? Ringsherum ist die große Malerrenaissance und Sie machen keinen. Ach, sagt er, wissen Sie, da ist immer irgendein Satz, es ist so hässlich, das kann man nicht machen. Da hat er einfach nicht begriffen oder wollte nicht begreifen oder kam eben noch aus dem alten Wien, wo solch eine Meinung herrschte. Mahler hat aus seiner Jugendzeit berichtet, musikalisch. Und da gab es die Militärkapellen, da war er noch als kleiner Junge. Das hat er alles integriert in seinen Symphonien.
Trompetensignale.
Zum Beispiel, ja, und das vor allem das Militär, nicht? Das
war ja nun. Aber solche Gespräche konnte man mit Karajan schon führen. Also er war nicht unnahbar.
Nein, überhaupt nicht. Vor allem, naja, es ist die Frage, wer. Also die Orchestermitglieder, selbstverständlich. Aber natürlich nicht jeder. Er war ja so eine Art Ästhet. Er hat nicht jeden an sich rangelassen und körperlich auch wollte er gar nicht. Zum Beispiel Hände geben, was also bei uns normal ist, guten Tag, bei ihm, nein, also lieber nicht. Oder wenn irgend so ein alter Freund, na, wie geht's denn, alter Freund, und dann nur ein Knall auf die Schulter, das gab's auch nicht.
Hat er sich auch so ein bisschen selbst stilisiert, vielleicht auch getragen durch die Medien? Schon 1938 schrieb eine Zeitung über das Wunder Karajan nach seiner ersten Tristan-Aufführung mit den Berlinern. Und nach dem Krieg war er dann endgültig Genie, Held und so weiter. War er das wirklich?
Nein, das war er bestimmt nicht. Aber dass er sich selbst inszeniert hat, und das stimmt natürlich. Nur auch das kam aus einem ganz natürlichen Bedürfnis. Er hatte das, was man Charisma nennt, was immer das ist. Der kommt rein und alles lauscht seinen Worten.
Karajan hat einmal gesagt, um dirigieren zu können, hätte er auch einen Mord begehen können. Das hat er nicht getan, Gott sei Dank, aber er ist mindestens einmal in die NSDAP eingetreten. War er Nazi?
Erstens, er ist nicht nur einmal, sondern zweimal eingetreten, damit es besser hält. Und zweitens, Nazi war er nicht. Denn man muss ja nun mal definieren, wer ist Nazi und wer ist nur Mitläufer, wer ist nur Opportunist und so weiter. Also er war das Letzte. Er war Opportunist, aber das waren andere auch. Es war wohl opportun, in die Nazi-Partei einzutreten. Dass er keine Verbrechen gemacht hat, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wie kommt es, dass solche Menschen die Augen zugemacht haben und nichts wissen wollten von dem, was ja offen auf den Straßen passierte. Diese ganze Erniedrigung, diese Überfälle auf Menschen, die auf der Straße sichtbar waren, das wurde alles verdrängt.
Herr Stern, Ihre Familie musste vor den Nazis fliehen. Haben Sie mit Herbert von Karajan jemals über das Dritte Reich gesprochen?
Nein.
Warum nicht?
Ja, das ist eine seltsame Sache, die ich mir im Nachhinein auch gestellt habe. Ich habe verdrängt und er hat verdrängt. Verdrängt haben wir alle. Und vor allem auch meine damaligen Kollegen, da waren ja noch welche, die von früher, das waren Soldaten, und es gab welche, die Mitläufer, und es gab richtige Nazis. Die mussten dann zwar raus aus dem Orchester. Ich bin zum Beispiel niemals gefragt worden von meinen Kollegen, und ich habe auch von mir aus nichts gesagt. Nur ab und zu habe ich mal, weiß ich was, beim Kartenspielen sage, ja, das war in China ganz anders. China, was hast du denn da gemacht? Naja, überlebt. Was heißt das? Warum? Warum bist du nach China und so? Also, vollkommene Ignoranz, was mit uns geschehen ist. Aber das ist nun mal so, und das gilt auch für Herrn von Karajan. Musiker sind sogar stolz darauf, dass sie keine Politiker sind. Das heißt, wir haben mit der Politik nichts zu tun, wir spielen.
Und verdrängen kann man gut, wenn man sich den Terminkalender vollpackt. Karajan war nicht nur Chef des Berliner Philharmonischen Orchesters, er leitete zwischendurch die Wiener Staatsoper, war Direktoriumsmitglied der Salzburger Festspiele. Mit einer Plattenfirma hat er über 1000 Stunden Musik eingespielt. Der Dirigent als Musikunternehmer, das war schon etwas Neues, oder?
Ursprünglich wollte er eigentlich gar nicht so sehr mit Schallplatten. Aber dann ist er so eingestiegen und hat er natürlich einen guten Freund gehabt. Das war Herr Morita bei Sony in Japan. Und der hat ihm dann also die neuesten Entdeckungen und die neuesten Errungenschaften gezeigt. Und da wir jedes zweite Jahr nach Japan gefahren sind, konnte er ihm das auch immer was Neues zeigen. Und er war begeistert. Und am nächsten Probetag hat er dann sofort begeistert gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die hier machen, also zum Beispiel. So, und dann hat er uns Beispiele gegeben. Und wir haben auch die erste Filmaufnahme in Japan gemacht, die sofort am Abend gezeigt wurde. Und zwar, wie wir ins Hotel zurückkamen, sehen wir uns selber spielen.
Herr Stern, ist Ihnen eine Begebenheit, ein Erlebnis, eine Anekdote mit Karajan besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, naja, wenn Sie so wollen, ich weiß nicht, ob es eine Anekdote ist, aber wir haben uns mal unterhalten über das Leben danach. Und ich fragte ihn, ob er daran glaubt, dass er wieder aufstehen wird. Da sagte er, aber ganz sicher. Da glaube ich dann, ein Geist wie meiner, der kann doch nicht untergehen.
Herbert von Karajans 100. Geburtstag war Anlass für dieses Gespräch mit dem Geiger Helmut Stern. Er war über 3 Jahrzehnte lang führendes Mitglied des Berliner Philharmonischen Orchesters. Die Zeit, es wird 8:28 Uhr, 2 Minuten vor 8:30 Uhr.